Liebe Gemeinde, Friede von Gott und die Freude der Kinder Gottes sei mit uns allen. Ich lese aus dem Kolosserbrief, aus dem 3. Kapitel, einige Verse. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe. Das ist das Band der Vollkommenheit. Den Brief an die Kolosser schreibt Paulus im Gefängnis. Sehnsüchtig liegt es in ihm, die Gemeinden zu besuchen, zu Fuß zu laufen, Kilometer um Kilometer, um den Leib Jesu in den verschiedenen Städten zu besuchen, die Geschwister zu stärken im Glauben, sie aufzubauen. Und dann beschreibt er, weil er eben dort im Gefängnis ist, schreibt er Briefe an die Gemeinden. Und er hat Zeit, in die Tiefe nachzudenken. Und gerade im Kolosserbrief, so mittendrin, da kommt ein Jubel in ihm auf. Der Sieg des Kreuzes, der Sieg unseres Herrn Jesus Christus. Er malt ein überragendes Bild der Erlösungstat Jesu und er sagt, alle Mächte, alle Gewalten, alle Kräfte sind überwunden in der Kraft des Namens Jesu. Welch ein wunderbarer Sieg. Alle Mächte um uns und ich möchte betonen, auch alle Mächte in uns sind besiegt durch die Kraft des Namens Jesu. Und von diesem Sieg aus sagt er, wer wir denn eigentlich sind. Er sagt drei wunderbare Worte. Ihr, die Auserwählten Gottes. Andreas Gemeinde zu Leipzig. Nehmt zu Herzen, ihr Auserwählten Gottes, ihr Heiligen, ihr Geliebten. So viele gute Worte habt ihr bestimmt heute Morgen noch nicht gehört. Aber das ist das wunderbare Evangelium, das uns das zuspricht. Unser Text will uns also zeigen, wer wir denn in den Augen Gottes sind. Das ist eine ungewöhnliche Sicht, weil sie aus der Perspektive Gottes oder sagen wir aus der Dimension Gottes zu uns gesprochen wird. Wir, wenn wir von uns reden, wir schauen aus unserer Innenansicht. Es gibt keinen, denken wir, der uns so gut kennt wie wir uns selbst. Denn wer kennt schon unsere inneren Kämpfe, unsere Versuchungen? Wer kennt unsere Schwächen und Herausforderungen? Auch gerade da, wo wir in Reifeprozessen stehen und Erkenntnis, die wir immer für wahr hielten, auf einmal ins Wanken kommen. Ist es so? Ist es anders? Gibt es vielleicht noch eine tiefere Wahrheit? Wer hat denn eine Ahnung davon, was in uns so wirklich tobt? Wer kennt auch die Sackgassen, in die wir manchmal geraten und wir dachten gerade, diese Gasse führt uns in die Freiheit? Und plötzlich, Mauer, Ende. Geht nicht weiter. Dann gibt es Momente der Überschätzung und es gibt Momente wo wir minderwertig auf uns schauen. Wie sehr kennen wir uns wirklich? Fragezeichen. Dann gibt es ja noch einen Weg. Andere schauen uns an. Andere sagen uns, wer wir sind. Und das haben wir alle auch schon erlebt. Auch schmerzhaft vielleicht in der Gemeinde, wenn andere uns bewerten. Da kommt eine Reaktion von uns und auf einmal werden wir auf diese eine Reaktion festgelegt. So bist du. Jetzt hast du wirklich gezeigt, wer du bist. Eine Reaktion wird fürs Ganze genommen gefährlich. Wir sind vielschichtiger, viel, viel, vielschichtiger. Und es ist ein Fehler, uns festlegen zu lassen. Und wenn jemand sagt, so und so bist du, darfst du wissen, du bist noch ganz anders. Aber wie wirkt sich jetzt die Sicht Gottes auf uns aus? Halten wir den ersten Begriff fest. Ihr Auserwählten. Jetzt, wenn ich vor euch stehe, dann könnte ich auch so eine Auswahl treffen. Ich stehe ein bisschen höher, ihr sitzt alle, ja, und in die Gesichter schaue ich. Aber so stelle ich es mir aber auch von Gott vor. Er aus seiner Höhe schaut auf uns und er wählt uns aus. Auswahlverfahren kennen wir auch für bestimmte Studiengänge, für Spiele, Sport. Die Begabtesten, die Talentiertesten, die haben die Chance, den begehrten Platz zu bekommen. Gottes Auswahl unterscheidet sich total davon. Nicht deine Leistung zählt, nicht das, was du scheinbar zu bieten hast. Gottes Auswahl, er wählt dich nicht für etwas. Er erwählt dich nicht zu einem bestimmten Zweck. Und vielleicht noch einen Zweck, den du erfüllen solltest. Können wir das hören? Glaubst du das? Du bist nicht für einen Zweck auserwählt. Du selbst bist auserwählt von Gott. Das heißt, bei seiner Erwählung geht es allein um dein Sein. Nicht um etwas, was du leisten könntest. Wer ist denn dieser Gott, der uns so uneigennützig erwählt? Paulus singt in seinen Briefen tatsächlich Loblieder auf diesen Gott. Er sagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Keine Gewalt, keine Macht, kein Engel, weder Hohes noch Tiefes. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Wer ist der, der uns erwählt? Die Liebe Gottes, wie wir vorhin gesungen haben, die Liebe Gottes ohne Fehl. Von Gott wirst du nicht benutzt, auch nicht ausgenutzt, von Gott nicht missbraucht für etwas. Er sagt, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der uns gerecht macht. Oder er sagt, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Also nochmal die Frage, wozu hat er uns denn erwählt? Er hat dich, mich, uns erwählt, um das zu werden, was du im Grunde deiner Seele, in deinem tiefsten Sein eigentlich schon bist. Das noch wie verborgen, wie verschüttet ist, das noch nicht in der ganzen Schönheit aufwachsen konnte. Du hast mit deinem Dasein, du ganz allein, etwas Einzigartiges in diese Welt gebracht. Und dieses Einzigartige, dieses Originelle, das will Gott hochheben. Das bist du im tiefsten deiner Seele. Und du bist zu kostbar, um vielleicht hochmütig durch die Welt zu tanzen. Kommst du nie an die tiefsten Tiefen deines Herzens. Und du bist auch zu kostbar, um minderwertig mit hängendem Kopf rumzuschleichen. Das ist nicht deine Wahl und das ist auch nicht dein Weg. Du bist einzigartig. Einzigartig von Gott gemacht. Dieses Original will er hervorbringen. Und dann lasst uns eins überlegen. Wenn wir so erwählt sind, dann heischt das eigentlich nach einer Antwort des Erwählten. Willst du das, was Gott mit dir vorhat? Was nützt eine Erwählung, wenn sie mir gleichgültig ist? Aber wenn du eben so gespürt hast, ja, ich weiß, in mir ist noch vieles andere, vieles, was noch nicht gehoben ist. In mir können sich noch Dinge ganz anders entfalten. Ich möchte ganz ich sein. Dann antworte doch auf diese Erwählung Gottes mit ja, ich will. Das gibt Gott die Freiheit, in die Tiefe deines Lebens einzudringen und hervorzuholen, wer du bist, was du bist. Ich finde das kostbar. Du und ich, wir sind Erwählte Gottes, um nicht für etwas verheizt zu werden in dieser Welt, auch nicht fromm verheizt zu werden, sondern so wie Gott uns gedacht hat, dieses Original soll aufleuchten. Und dann kommt ein zweites Wort, gewaltig, als die Heiligen. Jetzt schaue ich euch mal ganz besonders an. Als die Heiligen, aus Gottes Sicht, so gesehen, das ist verwunderlich. Haben wir richtig gehört? Die Heiligen, das sind doch die ohne Makel, die Perfekten, die keine Fehler mehr machen. Und wenn ich jetzt die Frage stellte, wer fühlt sich so? Stehe bitte auf, da müsste ich mich ganz schnell setzen, damit ich auf eurer Höhe bin. Wir sind nicht heilig von uns aus. Und doch schreibt Paulus, von Gott Geheiligte, ihr Heiligen, wie ist denn das gemeint? Kennt Gott nicht unsere inneren Kämpfe, unser Herz, unsere Ungereimtheiten, unsere Schwachheiten? Sein Wort sagt, ihr seid mit euren Kämpfen, mit euren Ungereimten, meine Heiligen. Weißt du, was das bedeutet? Du kannst jeden Tag neu einsteigen in dieses wunderbare Erwählungswerk Gottes, das der Heilige, der du im Grunde bist, aufwächst und stark wirkt, aber nicht aus eigener Kraft. Steckt hinter dieser Formulierung, ihr Heiligen, vielleicht so eine geheimnisvolle Formulierung unseres großen Gottes, du Heiliger? Ich glaube ja. Ich glaube, dass es eines seiner liebevollen, geheimnisvollen Ausdrücke, die er auf uns anwendet. Dieses Wort offenbart das Herz Gottes, des Vaters und des Heiligen Geistes. Er sagt nämlich damit, wenn ich dich anschaue, dann sehe ich meinen Sohn Jesus Christus. Als die Zeit erfüllt war, sandte ich ihn auf die Welt mit Fleisch und Blut, geboren von einer Frau, als Herrscher aller Herrscher im Stall zur Welt gekommen, an tiefster Stelle. Und dann zeigt er ein lichtvolles Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Er zeigt, was wirkliches Leben ist und ermutigt uns, ihm nachzufolgen. Und dann auf einmal die Situation. Jesus in Gethsemane mit seinen Jüngern. Brüder, ich brauche eure Hilfe. Ich brauche eure Hilfe. Helft mir mit Beten. Was ist los? Jesus spürt, mein Weg endet am Kreuz. Furchtbare Schmerzen. Das wünscht sich keiner von uns. Niemand. Auch nicht dem Feind wünschen wir so etwas. Ich brauche euch. Und die Jünger schlafen ein. Und er geht nochmal zu ihnen. Bitte, betet mit mir. Und dann, Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht mein, dein Wille geschehe. Und dann wird der, der gezeigt hat, was Leben ist, was Lebensfülle bedeutet, ans Kreuz geschlagen. Jesaja, der Prophet, sagt, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Der absolute Tausch des Gottessohnes mit uns. Unsere Schuld, unsere Krankheit, unsere Vollkommenheit hat er auf sich genommen. Der Sündlose am Kreuz, der einzig geborene Sohn Gottes, sein Allerbestes, sein Heiligstes für uns geopfert. Für den Vater, für den Sohn, für den Heiligen Geist ist mit diesem Ereignis alles anders geworden. Erlöst von unserer Sünde, befreit. Wenn uns Jesus oder der Vater anschaut, sieht er seinen siegreichen Sohn. Das nennt er ihr Heiligen. Unverdiente Vergebung am Kreuz. Unverdiente Versöhnung mit Gott. Unverdiente Heiligsprechung, die so tief geht, dass wir keinen Tempel mehr auf dieser Erde brauchen, weil Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist in unsere Herzen einzieht. Wir sind der Tempel Gottes. Gott in uns. Welch eine Gnade, welch eine Liebe. Vom Kreuzigungsereignis ausgesehen, freigesprochen von aller Sünde, werden wir unverdient erwählt, heilig und geliebt. Ich brauche jetzt nicht mehr zu erklären, was Geliebte heißt, denn wir haben das in diesem Ereignis gesehen. Der Sohn gibt sich selbst. Der Vater, dem es fast das Herz zerreißt, gibt seinen Sohn für uns. Größere Liebe gibt es nicht. Dieses unverdiente Handeln Gottes an uns führt zum Aufblühen unserer Persönlichkeit. Dieses unverdiente Heiligsprechen, seine Gegenwart in uns, bewahrt uns davor, wenn das eigene Dunkel uns wieder einfangen will. Wenn unsere dunklen Kämpfe noch nicht vollendet sind, aber der Herr hält fest. Du bist meine Heilige. Du bist mein Heiliger. Ich verlasse dich nicht. Diese Liebe Gottes hilft uns auch, wenn wir in der Gemeinde miteinander leben und die Unvollkommenheiten auch voneinander manchmal zu spüren bekommen, da gilt es doch, unverdient zu verzeihen, unverdient anzuerkennen, mein Bruder, meine Schwester, noch mit seinen Fehlern, erwählt von Gott, heilig und geliebt. Lasst uns unverdienterweise einander verzeihen. Dann erfüllen wir, was hier steht: Habt herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Über alles zieht an das Band der Liebe. Wenn wir so einander verzeihen, vergeben, knüpfen wir nicht nur ein Freundschaftsband, sondern geben der göttlichen Liebe Raum, die unsere und die Einzigartigkeit des Bruders, der Schwester zur Entfaltung bringen. So nehmt mit aus diesem Gottesdienst, wenn ihr nach Hause geht und die Freude soll nicht aufhören, du erwähltes Kind Gottes, du heiliges Kind Gottes, du ohne Aufhören geliebtes Kind Gottes. Amen.